Wenn es niemand von sich aus aufbringt, will ich noch einen Punkt sagen. Die Leute sind, also diese Nazis da, ja, sind enttäuschte Nationalisten. Enttäuschte Nationalisten deswegen, weil sie der Meinung sind, das, was dieses deutsche Volk braucht, leistet der Staat, der doch dafür da wäre, nicht. Also sind sie empört, also sind sie unzufrieden. Die Unzufriedenheit kann sich mit allem Möglichen bebildern. Aber der Kern der Unzufriedenheit ist die Unterscheidung Deutsch-Ausländer. Der Kern der Unzufriedenheit ist die völkische Zugehörigkeit. Wenn dann einer sagt, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, dann verbildlicht er das Unrecht, das da passiert, indem welche, denen doch hier überhaupt nichts zusteht, was nehmen, was den Deutschen zusteht und für die schon nicht reicht. Da wird es verbildlicht. Aber Arbeitslosigkeit ist nicht der Grund, warum man Ausländerfeind ist. Arbeitslosigkeit ist ein Fall, an dem man das Unrecht, dass Ausländer hier auch was dürfen, bemerkt. Aber nicht Arbeitslosigkeit ist der Grund, warum man zum Ausländerfeind wird. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Man merkt es ja auch andersrum. Solchen Leuten kannst du 13 Mal erklären, ach Gott, glaubst du, die Arbeitslosigkeit wäre weg, wenn die Ausländer weg wären? Kriegst du gesagt, naja, aber immerhin. Du kriegst doch gar nicht gesagt, ja, dann wäre sie weg. Du kriegst gesagt, aber immerhin, dass sie weg wären, wäre schon die Hauptsache. Und dann sieht man ja, wie weit die Arbeitsplätze reichen. Also wer so redet, der will ja gar nicht losgehen auf, wo ist der Grund der Arbeitslosigkeit. Käme ja auch ganz woanders hin, als darin, dass es ausländische Bewerber gibt. Aber das ist wichtig. Natürlich, das ist dann auch wieder ein Stolperstein für diesen enttäuschten Nationalismus, aber enttäuscht ist er darüber, dass das Privileg des Deutschtums nichts oder nicht genug gilt im Land. Das ist der Kern der Enttäuschung. Und Stoff gibt es dann vielen, mit dem man das bebildert. Manche sagen, ich kann die Gerüche nicht ausstehen von deren Küche. Manche sagen, diese Romeos nehmen uns die Frauen weg. Wieder andere sagen, deren Kinder in den Schulen verderben das Schulniveau. Alles Mögliche gibt's. Und jedes Einzelne kann bewältigt werden. Und das Problem ist überhaupt nicht bewältigt. Weil das Problem fundamentaler ist. Es sucht sich die Felder seiner Bebilderung. Aber die Bilder sind nicht der Grund dieser Unzufriedenheit. Also das ist wichtig. Sind enttäuschte Nationalisten, die meinen, der Staat ist ihnen als Deutschen was schuldig. Und was er ihnen genau schuldig ist, wissen sie auch nicht. Aber an der Existenz von Ausländern merken sie, dass er offenbar nicht ausschließlich und konsequent sich ihnen, den Deutschen, verpflichtet. Ich will das nicht abwürgen an der Stelle. Ich meine, das ist der Kern dieser Fragen, die sich an dem Zeug auftun. Und die anderen Sachen finde ich relativ lässlich im Vergleich. Die kann man auch unterlassen und müssen nicht unbedingt behandeln werden. Also wenn es weitergehen soll mit der Diskussion zu dem Thema, ist es mir total recht. Wenn aber niemand mehr was sagen will, dann sage ich mal anders zurück.
Genau, Frage zu dem allgemeinen vorher, also ziemlich am Anfang von deinem Vortrag.
Lauter.
Ja, relativ am Anfang von deinem Vortrag hast du gesagt, es handelt sich um eine unbegründete, unüberlegte Parteilichkeit des Volks gegenüber dem Staat. Da weiß ich nicht genau, wie ich das verstehen soll. Also ich hab mir gedacht, der Grund für diese Parteilichkeit, also ich wüsste einen, der liegt doch darin, dass der Staat mit seiner Rechtsordnung die Leute zu Rechtssubjekten macht. Als Rechtssubjekte sind sie dann ja wirklich abhängig von der staatlichen Rechtsordnung. Ohne die können sie sich überhaupt nicht mehr betätigen. Also da kriegen sie einen Kühlschrank nicht voll. Also sind sie doch auf den Garanten dieser Rechtsordnung unbedingt verwiesen. Ohne den läuft das, was die da vorhaben, natürlich nicht ganz freiwillig vorhaben, nicht.
Ja.
Also ist doch der Staat für die Leute quasi eine absolute Lebensbedingung, ein Lebensmittel, ohne das sie nicht wüssten, wie es, und wir denken da eben nicht an Alternativen, sondern so wie es verordnet ist, geht's nicht ohne den Staat. Und das ist doch eine Parteilichkeit, die reden da nicht viel drüber. Und wenn man sie danach fragen würde, vielleicht wird es ihnen gar nicht einfallen, aber so Überlegungen haben die doch. Ich meine sogar, das ist nicht bloß eine Überlegung, die sie sich einmal in ihrem Leben machen und die dann für die restlichen 60 Jahre reicht oder so, sondern ich meine, es ist eine Überlegung, die an jeder Stelle, wo sie sich vom Staat was gefallen lassen müssen, ob sie länger arbeiten müssen, weil der Staat eine Rente mit 67 einführt, ob sie zum Wehrdienst eingezogen werden, ob die Steuern erhöht werden und ihnen dann das Geld nicht mehr reicht. An jedem Punkt sind sie mit einem Widerspruch konfrontiert, nämlich den Widerspruch zwischen ihrem Interesse, im alltäglichen Leben zurechtkommen zu wollen und dem, was ihnen der Staat da aufmacht und was unmittelbar dafür, dem entgegensteht, dafür einen Schaden bedeutet. Also müssen sie sich jedes Mal wieder neu dafür entscheiden, aber beim Staat, da handelt es sich doch nicht um ein feindliches Geschöpf, das mir da gegenübertritt, sondern es ist doch meine absolute Bedingung, ohne die es nicht geht und ohne die Rechtsordnung, die der Staat garantiert, geht, kann ich sowieso nichts auf die Reihe bekommen. Also das, meine ich, ist der Grund für die Parteilichkeit, und über den reden die Leute nicht viel, weder Bürger noch Nazis, und an den, ich komme mit dem unbegründete Parteilichkeit oder unüberlegte Parteilichkeit hätte, ja, ich weiß nicht so recht, wie es gemeint war, und ich da meine Bedenken.
Die Überlegung, glaube ich, mit dem, Sie müssen sich immer wieder das quasi begründen, dass Sie ihn ja brauchen, ja, die sind so nicht, ja. Also natürlich, die Leute werden mit den Sachen konfrontiert, die du jetzt als Beispiel aufgezählt hast. Nehmen wir mal die Steuern, ja. Und bei den Steuern, da sind sie unzufrieden und sagen, jetzt zahle ich ja schon so viel, ja, und jetzt soll ich noch mehr zahlen, sollen doch mal die anderen, ja. Dann geht es, da weiß er schon genau, woran es liegt, nämlich, dass es ungerecht ist, dass er es nicht bei anderen holt, ja, sondern immer bloß bei ihm. Ja? Und die ganze Voraussetzung von dieser Unzufriedenheit, die normalerweise auch folgenlos bleibt, ja? Die ganze Voraussetzung ist bei der ganzen Geschichte, dass er sich das Verhältnis denkt, als dass er Angehöriger einer Gemeinschaft ist, wo der Staat der Auftragsnehmer ist und in dieser Auftragsnehmerei ein ungerechtes Verfahren an den Tag gelegt hat in diesem Punkt. Da ist das, was diese Parteilichkeit, dieses nationale Wir, das ist dem längst vorausgesetzt. Und das stellt er an der Stelle überhaupt nicht in Frage. Und er muss sich auch gar nicht immer wieder von neuem überlegen, wozu brauche ich das? Ja, gerade weil er die Sache so sieht. Und dann weiß er, na klar, ärgert er sich oder sagt er, das ist ungerecht, das sollte lieber woanders mal was abzwacken. Er kennt dann immer welche, ja, oder Steuern sparen, ja, wo er immer die Unterstellung hat, ich zahle das, damit er was für uns alle tut, und dann soll er mal darauf aufpassen, dass überhaupt nicht die Falschen immer aus den Steuern bezahlt werden, und schon ist er wieder bei Volksteilen, ja, die ungerechtfertigterweise was bekommen, weswegen er jetzt mehr Steuern zahlen muss. Da denkt doch mal die ganze Griechenland-Debatte. So wird die Unzufriedenheit mit Steuern oder sonst was ich abgehandelt, dass man jetzt natürlich sofort weiß, dass die Ausländer, die immer faul waren, dass man das jetzt aus dem eigenen Säckel bezahlen muss. stimmt nichts davon, ja, geht aber gerade immer von diesem Gedanken des Kollektivs, wo der Staat der Auftragnehmer ist, geht es gerade aus in dieser Art und Weise. Das ist der Umgang mit der Unzufriedenheit, setzt es immer voraus. Da glaubt man sich, da überlegt er sich nicht, ich brauche ihn aber und er ist der Rechtsgarant und so weiter. Das kommt da gar nicht vor.
Ja, es mag sein, dass der Gedanke ein Stück weit in die Gewohnheit übergeht und sich der das jetzt nicht jedes Mal ganz grundsätzlich überlegt, aber den Widerspruch, der und jedes Mal, wenn sein Interesse beschädigt ist, dem er ausgesetzt ist, diesen Widerspruch damit, den bereinigt er jedes Mal mit diesem Gedanken, sei es ein bisschen gewohnheitsmäßig oder sei es, dass er sich da hinsetzt und grübelt, wie er es noch aushalten kann.
Ich möchte ein anderes Argument dazu sagen, wenn die Idee ist, die Voraussetzung ist, die zum Volk werden, ist erstmal, dass sie auf den Staat verwiesen sind. Ja? Das halte ich für richtig. Da sind sie drauf bezogen und das ist die Grundlage ihres Lebens und da richten sie sich ein. Aber ich würde dieses Argument, finde ich nicht richtig, wenn man das gegen den Gedanken einwendet, der behauptet werden soll, dass sie nämlich eine unbedingte Bekenntnis zur Nation haben. Und zwar mit
dem Argument,
warte mal, mit dem Argument, wenn Leute im Staat ihr Mittel und ihre Bedingung sehen und daran so felsenfest festhalten, obwohl wir ja alle wissen, die merken laufen, dass ihnen dieses Mittel, auch wenn sie kein anderes haben, nicht besonders gut tut. Dass sie nämlich mit diesem Leben in dieser Republik meistens in ziemlicher Armut fristen und immer schauen müssen, wie sie mit ihrem Geld und mit ihren Kindern und allem zum Rande kommen. Wo sie also immer zu bemerken, dass die Bedingung jedenfalls keine sehr gute Bedingung für ihre Existenz ist. Und das ist schon nach der einen Seite eine Unterstellung ist. Wenn man an der Bedingung und der Nation als seine Mittel festhält, muss schon so ein Gedanke vorhanden sein, der die Nation unbedingt über diese ganzen materiellen Interessen drüber setzt. Also als eine Sache, wie das vorhin gesagt worden ist, ein Bekenntnis zur Nation, das explizit jenseits von jeder besonderen willentlichen Entscheidung ist. Sonst würde man nämlich irgendwann mal sagen, wenn das Mittel sich immer so untauglich erweist, ja, dann ist es halt nichts mehr. Dann sind die Verhältnisse halt hier schlecht. Aber bei den Bürgern ist, wenn sie in den Notlagen für die Notwendigkeiten des Staats haftbar gemacht werden, wie jetzt in der Krise, wo gesagt wird, wir alle müssen sparen, das tun sie, da wissen sie auch, das ist gerade gar kein gutes Mittel für sie, aber sie tun es, weil sie auch davon überzeugt sind, dass die Nation weiterkommen muss und dass das auch ihr Wille ist.
Naja, die haben ja noch diese schöne Methodik, mit dem Widerspruch klarzukommen, indem sie ihren Staatsidealismus auspacken und dann allem, was der Staat tut, mit einem eigentlich begegnen. Eigentlich wäre der Staat ja ganz anders, als er wirklich ist. Also es ist doch eher ihre Methodik, um gerade nicht den völligen Schluss zu ziehen, das taugt gar nichts für mich als Mittel. Das ist immer schädlich für mich, also kann es eigentlich gerade mein Mittel sein. Da haben sie diese Methodik des Idealismus ist einfach ein Festhalten an dem, wider alle Erfahrung, es ist das einzige Mittel, also muss es auch ein Mittel sein. Und dann liegt es halt an
dem Verhalten in der Politik. Darin drückst du auch aus, dass die Parteilichkeit für die Ordnung vor aller Berechnung in ihr liegt. Also der Fall jetzt, ja, und wenn Enttäuschungen stattfinden, dann hält man an der Enttäuschung fest, dann hält man daran fest, das kann ja bloß ein Missgriff des Staats gewesen sein, wenn ich jetzt enttäuscht sein muss. Weil man sagt, denn eigentlich ist er für mich da. Also ich fand auch das erste mit der unbegründeten Parteinahme. Vielleicht ist das für sich erstmal bloß ein Problem mit dem Wort. Was ich sagen wollte war, es findet eine entscheidende Umdeutung statt. Und die Umdeutung heißt von Existenz oder Lebensbedingung zu Lebensmittel. Das ist ja nicht dasselbe. Dass der Staat sich mit seiner Ordnung für die Leute zur Existenzbedingung macht, das ist Faktum. Also alles, was Sie kriegen, und da ist ja auch was dran, man kann Privatsubjekt, man kann auch Arbeiter und Kapitalist und man kann Händler ja überhaupt bloß als Staatsbürger sein. Da ist erstmal der Staat, der eben das Eigentum sichert, sonst kann man die Rollen gar nicht spielen. Insofern ist die totale Subsumption aller Positionen unter die Ordnung, ist der Ausgangspunkt des bürgerlichen Materialismus und nicht, und der bürgerliche Materialismus, der ist nicht, der tritt nicht quasi der Ordnung beurteilend gegenüber, sondern der tritt überhaupt innerhalb der Ordnung und auf ihrer Basis überhaupt erst auf. Deswegen ist also die fundamentale Umdeutung, ist die im ersten Schritt. Sie sind mit einer Existenzbedingung konfrontiert und entscheiden sich dazu, sie als ihr Existenzmittel zu wollen und zu ergreifen. Die Entscheidung, hat, wenn man über die selber reden will, aber die ist kein Gegenstand des täglichen Bewusstseins, dann hat sie den Charakter des Opportunismus gegenüber den Setzungen einer Macht. Ja, man hält sich halt dran und streckt sich nach der Decke. Und weil man sich um seiner selbst willen nach der Decke streckt, sagt man, die Ordnung brauche ich. So, jetzt aber, dieser Standpunkt ist nicht eine bewusste Wahl im Sinn von jeden, immer wieder neu stellt man sich die Frage, wäre ich revolutionär oder strecke ich mich nach der Decke? Zu der Frage muss man sich offenbar ziemlich mühsam hinarbeiten. Das ist keine, die die Leute sich täglich vorlegen. Anders, gerade wenn es dann an Volk geht, ja, also an die Vorstellung eines Kollektivs, dem der Staat gegenübersteht und in dessen Dienst der Staat seine Macht ausübt. Wenn es an die Seite geht, da kann mein grundlos hin. Und sogar das Wort grundlos ist da auch gar nicht gut. Weiß ich auch nicht mal, ob ich es gesagt habe. Gesagt habe ich nie, also dieser politische Wille zum Staat, der im Volksein steckt, Volk ist nichts anderes als der politische Wille zum Staat. Dieser politische Wille zum Staat versteht sich selber als einer, der nie einer Entscheidung unterlegen ist, der vor allen Entscheidungen liegt. Ja, so habe ich das da ausgedrückt. Der versteht sich als einer, er ist ein politischer Wille, aber keiner, der ein Produkt einer Wahl ist. Also solche Formulierungen habe ich gesucht. Und das hat immer den Charakter, eben deutscher Isma, deutscher, die Frage, willst du Deutscher sein? Wer die Frage aufwirft, zeugt doch schon von Distanz. Deutscher Isma, das ist keine Frage, ob man das will. Umgekehrt, weil man es ist, will man es natürlich. Und das wollte ich damit sagen. Also ich wollte sagen, das Zugeordnetsein zu einer Herrschaft, und es ist dasselbe wie Volksein, das halten diejenigen, die dieses Willensverhältnis zur Obrigkeit einnehmen, für ein Willensgehalt, der eigentlich vor ihrer bewussten Entscheidung liegt. Und auf der Basis findet ihr politisches Resonieren, auf der Basis findet ihr Entscheiden und Wählen statt. Aber die Basis selber ist in dem Bewusstsein nie Gegenstand der Wahl. Und wenn du jemanden dazu bringst, das für einen Gegenstand der Wahl zu halten, dann hast du quasi die ersten Schritte der Verunsicherung, dieser Verwurzeltheit in Staat und Volk. Dann hast du die ersten Schritte der Verunsicherung, dieser Verwurzeltheit schon geschafft. Wenn überhaupt jemand sich die Frage vorlegt, das war, wenn man mal zurückdenken darf, das war der kleine ideologische Nutzen des verlorenen Zweiten Weltkriegs, dass einmal eine Generation, ach Gott, eine Minderheit in einer Generation, gesagt hat, ach Gott, zum Volk gehören, ist es eigentlich was? Also, im Wesentlichen hat man es nicht thematisiert, aber wenn, na klar, die damalige linke Generation hat es halt thematisiert und da war Volk, bäh, finden wir blöd. Ja? Das heißt noch nicht mal viel, aber allein der Umstand, diese Verunsicherung, naja, das ist halt, wenn zum Volk so unverbrüchlich gehalten zu haben, zu so ganz schlechten Ergebnissen führt, dann gibt es glatt eine gewisse Verunsicherung. Aber da braucht es schon einen verlorenen Krieg, dass das die Selbstverständlichkeit quasi einer biologischen Zugehörigkeit, einer durch Geburt und selbstverständliches Hineinwachsen entstandenen Zugehörigkeit, dass die mal verunsichert ist. Also jetzt insgesamt nochmal, es ist natürlich keine Wahrheit, sondern schon auch eine geistige Leistung, lebenszudiktierte Existenzbedingungen zu Existenzmitteln, zu was das ist für mich da, umzudeuten und zu sagen, das nutze ich also für mich. Die Umdrehung ist eine geistige Leistung, aber eine Leistung, die Menschen sich verhehlen. Sie sagen nicht, verstehst überhaupt die Leistung, das Urteil, hältst du Bedingungen und Mittel für dasselbe? Ja? Das wäre quasi eine logische Debatte. Aber die legt man sich gar nicht vor, weil man die Bedingungen, als die gibt's nun mal, an denen orientiert man sich und deswegen muss man sie ja wohl als Mittel nehmen. Das ist alles dem, dass man jetzt das Wählen und Sortieren anfängt, vorausgesetzt. Das ist diese Selbstverständlichkeit, mit der man zu tun hat. Dass auch aller kritischer Gedanke, das war da Rede, alle Kritik, die aufkommt, ist eine Kritik im Namen des Kollektivs, im Namen dessen, was sich in Deutschland gehört, was sich für die Deutschen gehört, worauf die Deutschen ein Recht hätten. Alle Kritik ist selber eine, die eben mit lauter Idealen an den Staat rantritt und damit schon wieder ein Bekenntnis, also alles Kritisieren ist ein Bekenntnis zu dem, was man kritisiert. Also das meine ich, das ist dieses Verankertsein, dieses eine Parteilichkeit haben und von ihr der Meinung sein, die stand sowieso nie zur Wahl. Das ist das eben, wenn man den Satz sagt, Deutsch ist man einfach. Und deswegen ist man dafür. Da kennt es ja jeder, da ist es jedem geläufig. Wenn man es theoretisch ableitet, merkt man, da ist ja ein Sprung. Von zudiktierten Existenzbedingungen zu einem Ergreifen derselben als meine Chance.